Es sind ganz bekannte Verse, die ich jetzt lesen werde. Wir kennen sie alle auswendig. Bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Ganz bekannte Verse, die eine schöne Verheißung darstellen aus der Bergpredigt Jesu im Neuen Testament. Wir kennen sie alle auswendig, wir haben sie eben ja auch schon gehört, wir glauben sie alle und wir erfahren sie auch alle. Ja, es ist wahr, wenn ich an der Tür anklopfe, dann dauert es nur wenige Sekunden und jemand öffnet. Aber heute klopfen wir nicht mal an, heute klingeln wir, drücken wir einen Knopf, dann klingelt es und auch dann dauert es meistens nur wenige Sekunden und wir bekommen die Tür geöffnet. Wenn wir etwas suchen, ja, es dauert meistens nicht lange, bis wir es finden. Im Urlaub hat unser Sohn irgendwie seine Kamera verlegt. Es dauerte auch nicht lange, da bekam ich eine E-Mail, ja, wir haben eine Kamera gefunden. Gut, dann wissen wir jetzt wenigstens schon mal, wo sie ist. Irgendwann wird sie bei uns auch wieder ankommen. Und wenn ich jemanden um ein Brot bitte, ja, wer wird mir dann schon einen Stein geben? Aber wenn ich jemanden um ein Stück Fleisch bitte, wird er es mir wirklich geben? Und so merken wir, dass wir diesen Verheißungen, zumindest der ersten, auf den zweiten Blick, doch nicht mehr unvoreingenommen glauben können, nämlich dann, wenn wir es mit Menschen zu tun haben. Aber selbstverständlich glauben wir, dass diese Verheißungen, wenn sie mit Gott zu tun haben, wahr sind. Jesus selbst nimmt ja auch die dritte Verheißung in Anspruch, wenn er uns sagt, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Klingel, drück den Knopf. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Jesus geht davon aus, dass die Menschen ihm aufmachen und er gibt eine Verheißung. Dann wird er hineingehen. Wer die Tür aber zulässt, da wird er auch nicht hineingehen können. Aber Jesus nimmt dies auf, es ist ganz bekannt und jeder weiß, dass es funktioniert. Die zweite Verheißung, die führen wir gerne an, wenn wir den sogenannten Außenstehenden, die ja meistens gar nicht außen stehen, sondern drinnen sitzen, erklären, dass sie Jesus nur suchen sollen, dann werden sie ihn finden. Ja, und die erste Verheißung? Bittet und es wird euch gegeben werden. Stimmt auch diese Verheißung mit unserer Erfahrung überein? Wie oft bitten wir unserem Herrn Jesus um etwas, aber empfangen nichts? Ist auch diese Verheißung wirklich wahr, wenn sie doch unseren Erfahrungen so oft überhaupt nicht entspricht? Ist es nicht mehr oder weniger Zufall, ob Gott gerade jetzt meine Bitte erfüllt und die andere vielleicht gerade auch nicht? Nun, wir kennen diese Verheißung, wir haben sie auswendig gelernt, immer wieder wird sie gelesen, immer wieder wird sie uns auch wieder gesagt. Ja, natürlich, sonntags glauben wir ja auch, aber werktags? Bittet und es wird euch gegeben werden. Am Werktag, dort draußen in der Welt, ist Jesus auch da? Ist auch dort diese Verheißung wahr? Ja, natürlich, sonntags morgens sagen wir das selbstverständlich. Klar, muss ja sein. Der Prediger von heute Morgen sagt es ja auch schon wieder, wir müssen das ja glauben. Steht ja auch in der Bibel. Aber glauben wir es am Werktag wirklich? Wir wollen uns heute den Hintergrund dieser, besonders dieser Verheißung anschauen, aber auch der zwei anderen. Denn Jesus nimmt damit einen Satz auf oder einige Sätze auf aus dem Propheten Jeremia. Und den Jüngern und den Zuhörern waren diese Sätze wahrscheinlich sehr gut bekannt, weil sie ganz wichtig waren in ihrer eigenen Geschichte. Wesentlich waren in ihrer eigenen Geschichte. Und diese paar Verse aus dem Propheten Jeremia, die wollen wir uns heute einmal anschauen, immer mit dem Hintergedanken, ja, was hat das mit der Verheißung zu tun? Bittet und es wird euch gegeben werden. Ich möchte uns dazu lesen aus Jeremia 29, die Verse 10 bis 14. Dort heißt es, so spricht der Herr, erst wenn 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort, euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Nationen und aus allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, spricht der Herr. Und ich werde euch an den Ort zurückbringen, von dem ich euch gefangen weggeführt habe. Soweit diese Verse aus dem Propheten Jeremia. Bittet und es wird euch gegeben werden, suchet den Herrn und er wird sich finden lassen. Das ist das Thema dieses Textes aus dem Propheten Jeremia. Dieser Text ist ein Teil eines Briefes. Jeremia schreibt diesen Brief an die Juden in der Gefangenschaft, die in der babylonischen Gefangenschaft sind. Am Anfang seines Briefes fordert Jeremia die Exilanten auf, sich einzurichten auf einen langen Aufenthalt in Babylon. Die Juden sollen Häuser bauen, Äcker bebauen, heiraten und sich vermehren. Und sie sollen für die Stadt beten, in der sie leben. Denn wenn es der Stadt gut geht, wird es auch ihnen gut gehen. Und sie sollen nicht auf falsche Propheten hören, die ihnen weismachen wollen, dass sie in Kürze wieder nach Juda zurückkehren sollen. Und an dieser Stelle setzt unser Text ein mit einem Hinweis auf Gottes frühere Verheißung. Erst wenn für Babel 70 Jahre voll sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort über euch erfüllen, euch an diesen Ort zurückzuführen. Das ist zum einen eine Verheißung. Die Juden sollen wissen, der Herr wird seine Verheißung erfüllen. Zum anderen ist es eine Warnung. Glaubt nicht denen, die sagen, es sei kürzer. Baut auf mein Wort. Es müssen erst 70 Jahre voll werden. Die 70 Jahre entsprechend der Zeit, die ihr im Land gewesen seid und meine Sabbate nicht eingehalten habt. 70 mal 70 sind 490 Jahre, in etwa die Zeit, die Israel im Land gelebt hat vor dem babylonischen Exil. Die ganze Zeit haben sie dem Herrn nicht ihre Sabbatjahre gehalten. Und diese Zeit holt sich der Herr jetzt zurück. Deswegen müssen es 70 sein. Deswegen kann es nicht weniger sein. Deswegen kann es nicht mehr sein. Es muss genau 70 sein. Das Land holt sich die Ruhe zurück, die es nicht bekommen hat von Israel. Aber der Herr wird sich dann dem Volk annehmen und wird das Volk zurückführen. Aber zunächst einmal geht es darum, 70 Jahre im Exil zu leben. 70 Jahre ohne Tempel, 70 Jahre ohne die sichtbare Gegenwart ihres Gottes. Aber doch, die Gedanken Gottes sind gut. Ich kenne die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens, nicht zum Bösen. Gedanken, euch Zukunft und Hoffnung zu geben. Was denkst du, wenn du den Herrn bittest um irgendetwas? Wenn du den Herrn bittest, und er soll dir geben. Sind das seine Gedanken oder sind das deine Gedanken? Vor kurzem hörte ich ein Hörspiel für Kinder, da ging es auch um die Fußball-Weltmeisterschaft. Und da wurde die Frage gestellt, darf man darum bitten, dass die deutsche Mannschaft gewinnt? Darf man bei uns ja sowieso schon lange nicht mehr, seit vielen Wochen nicht mehr, seitdem die Deutschen ja rausgeflogen sind aus der Vorrunde schon. Aber diese Aufnahme wurde wohl gemacht, bevor die WM angefangen hat. Darf man den Herrn bitten, dass die deutsche Mannschaft gewinnt? Darf man den Herrn bitten, dass irgendeine andere Mannschaft gewinnt? Dann müssen wir uns fragen, ist das im Sinne des Herrn? Ist das im Sinne Gottes? Es wurde auch dort in dem Hörspiel klar gemacht, ja, eigentlich kann Gott diese Bitte gar nicht erhören, denn auch von der anderen Mannschaft gibt es sicher welche, die dafür beten, dass ihre Mannschaft gewinnt. Also welche Bitte soll der Herr dann erhören? Was sind die Gedanken Gottes beim Fußballspiel? Haben die Gedanken Gottes beim Fußballspiel etwas zu tun mit unserem Leben als Christen? Haben sie damit zu tun, uns eine Hoffnung zu geben, die auch über diese 4 Wochen der WM hinausgeht? Haben Sie damit zu tun, uns eine Zukunft zu geben? Sind Sie gut für uns? Sind Sie gut für das Reich Gottes? Wenn wir uns diese Fragen stellen, dann kommen wir zu dem Ergebnis, ja, es macht doch eigentlich sehr wenig Sinn, für nur einen Sieg im Fußball zu beten. Es gibt viel wichtigere Dinge. Das, was wirklich wichtig ist, das, was wirklich wesentlich ist, das, was der Herr in seinem Wort versprochen hat, was er möchte, das, was dem Willen Gottes entspricht, was wir in seinem Wort lesen, das ist das Wichtige. Das sind die Gedanken, die der Herr hat. Gedanken des Friedens, nicht Gedanken des Bösen. Wenn wir uns das in der Fußball-Bundesliga anschauen, was in den letzten Jahren immer mehr zugenommen hat, die eine Mannschaft gewinnt und die Anhänger werden verprügelt. Sind das Gedanken des Friedens? Ist das Zukunft und Hoffnung? Vielleicht sollten wir dafür beten, dass die Mannschaft verliert. Aber auch da wird es dann nur andersrum gehen. Das sind nicht die Gedanken Gottes. Der Herr, er weiß, was gut ist. Es sind seine Gedanken, die das, was wichtig ist für unser Leben als Christen, für unser Leben als Menschen in der Umwelt, für sein Reich, für das Reich Gottes. Andere meinen, Gottes Gedanken zu kennen. So auch damals bei Israel. Zum Beispiel dieser Gedanke, der Herr hat uns verworfen. Deshalb sind wir im Exil. Menschliche Gedanken. Falsch. Der Herr hat unsere Väter oft genug durch seine Propheten gewarnt, aber sie haben nicht gehört. Deshalb musste der Herr strafen, wie er es in seinem Bund mit Mose angekündigt hat. Ja, halb richtig. Sie haben nicht gehört, aber ich auch nicht. Ich gehöre dazu. Deshalb muss der Herr auch mich strafen, wie er es in seinem Bund mit Mose angekündigt hat. Ja, wenn der Herr nicht hört, kann es auch sein, dass Sünde dazwischen liegt. Der Herr ist nicht da. Er hört nicht, weil er es so angekündigt hat, wenn wir um etwas Falsches bitten, wenn Sünde zwischen ihm und uns ist. Eine dritte Meinung, die damals herrschte, der Herr wird uns irgendwann wieder in unser Land zurückführen. Irgendwann in ferner Zukunft. Auch das hat in seinem Wort verheißen. Ja, richtig, aber zum falschen Zeitpunkt. Ja, der Herr hat versprochen, irgendwann in ferner Zukunft, im 1000-jährigen Reich, ist Israel wieder zurückgeführt. Da gibt es sogar wieder einen Tempel. Ja, das stimmt. Aber wir sind noch nicht so weit. Vorher kommt eine andere Rückführung, nämlich die aus Babylon. Ja, es ist richtig. Irgendwann wird der Herr die Bitten erhören, die du an ihn richtest. Aber vielleicht ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, wenn der Herr sie erhören möchte. Ja, Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Das ist richtig. Aber die Menschen haben auch ihre eigene Entscheidungsmöglichkeit. Vielleicht ist es im Moment noch nicht dran. Vielleicht hören sie jetzt noch nicht. Vielleicht auch später. Was aber nicht heißt, dass wir aufhören sollen zu bitten. Aber der Herr betont hier, seine Gedanken sind besser als das, was Israel meint. Seine Gedanken sind besser als das, was wir meinen. Ich kenne die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens. Ich möchte euch Zukunft und Hoffnung geben. Daniel liest diese Schrift. Daniel liest, dass Israel nach 70 Jahren wieder zurückgehen kann. Und was macht Daniel? Er schaut auf den Kalender. Und er sieht, 70 Jahre sind voll. Und dann tut er Buße. Erinnert den Herrn an seine Verheißung und bittet ihn, sie jetzt zu erfüllen. Und der Herr erfüllt sie. Daniel zieht trotzdem vor, in Babylon zu bleiben. Er kehrt nicht zurück. Aber zu seiner Lebzeit wird dieses Gebet von Daniel noch erhört. Am Anfang des Gebetes steht also die Hinwendung zum Herrn und die Frage, wie steht meine Bitte im Verhältnis zur Bibel, zum Willen Gottes? Stimmt beides überein? Ja, dann darf ich auch bitten. Und auch die Bitte wird auch erhört. Wenn nein, dann wird die Bitte möglicherweise auch nicht erhört, denn Gottes Gedanken sind besser als meine Gedanken. Und das Zweite, was hier steht, in Jeremia: Ihr werdet mich suchen und ihr werdet gehen und zu mir beten und ich werde euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn ihr werdet mich mit euren ganzen Herzen suchen und ich werde gefunden werden von euch, spricht der Herr. Wenn wir diesen Text so einfach so lesen, stellen wir fest, suchen und finden sind die beiden wichtigsten Worte in diesem Text. Bittet und ich würde euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, sagt Jesus auch in der Bergpredigt. Wie dieses Bitten, diese Suche und das Finden aussehen, sagt der Herr in dem umrahmenden Vers. Ihr werdet mich suchen und ihr werdet gehen und ihr werdet zu mir beten. Wo geht man denn hin, wenn man etwas verloren hat? Wir kommen eben aus dem Urlaub zurück und unsere Kinder haben da im Sand gespielt und da haben sie irgendwas im Sand draufgelegt und dann da ein bisschen gespielt und schon war es mit dem Sand bedeckt. Und dann war es nicht mehr da. Und dann habe ich meinen Sohn gefragt, ja, wo hast du es denn verloren? Ja, hier in der Ecke. Aber er sucht in der Ecke. Da habe ich gesagt, ja, du musst doch da suchen, wo du es verloren hast. Ja, da sitze ich doch gerade. Ja, dann stehst du halt auf, setzt dich dahin und suchst du dann da, wo du gerade drauf sitzt. Es bringt nichts, an der falschen Stelle zu suchen. Wo gehen wir denn hin, wenn wir Gott suchen? Wo finden wir Gott? Wo haben wir Gott zum letzten Mal gesehen? Ihn zum letzten Mal erfahren? Sicher, Gott ist überall. Der Herr ist immer mit uns. Aber wenn wir ihn suchen, wenn wir zu ihm beten möchten, und wenn er uns so fern ist und er uns nicht erhört und uns das Erbetene nicht gibt, dann sollten wir an einen Ort gehen, wo wir in aller Stille zu ihm beten können. Weit weg von unserem Alltag. Das kann im stillen Kämmerlein sein. Das kann auch in der großen Kathedrale sein. Es kann auch hier sein, in diesem Raum. Das kann sein im Zwiegespräch mit einem Mitchristen oder in der Gemeinde, im Hauskreis, im Gottesdienst oder auch ganz allein. Egal, wo wir hingehen, wir werden den Herrn finden, wenn wir zu ihm gehen, weg von unserem Alltag hin zu unserem Herrn. Dort werden wir nicht abgelenkt. Dort können wir uns ganz auf das Gespräch mit unserem Herrn konzentrieren. Elia war ein aufbrausender Mann. Gerade eben ist er zum König gegangen und hat ihm gesagt, es wird nicht mehr regnen. 3 Jahre lang. Und dann bekommt er Angst. Er rennt weg in die Wüste. Und dann möchte er Gott begegnen. Der große Sturm, das Feuer, nirgendwo war Gott. In dem kleinen Säuseln, dort hörte er Gott. In der Ruhe, als er sich ganz konzentrieren konnte, weg von sich sehen konnte, ganz ruhig war. Bei Daniel, dessen Gebet erhört wurde, war es sein Zimmer mit einem Fenster in Richtung nach Jerusalem, das ihm geholfen hat, seine Gedanken auf die Stadt zu richten, von der Gott verheißen hat, dass er seinen Namen dort niederlegen werde. Wo ist dieser Raum für dich? Wie redet Gott mit dir? Jesaja ruft auch dir zu: Sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Und dann geschieht das Suchen und Beten mit dem ganzen Herzen, wie Jeremia schreibt in Vers 13. Es genügt nicht, nur einen bestimmten Ort aufzusuchen. Gott ist nicht an Orte gebunden, auch wenn uns das wirklich helfen kann, zu dem Ort zu gehen, wo wir ihn zum letzten Mal gesehen haben. Aber wir müssen den Herrn mit ganzem Herzen suchen. Wieder findet man bei Kindern oft das Gegenteil. Mami, ich finde mein Auto einfach nicht, sagt unser Sohn, nachdem er einen Blick in das Kinderzimmer geworfen hat. Hast du den richtig gesucht? Ja, ich habe reingeschaut, sagt er. Aber wenn er das Plüschtier aufgehoben hätte, würde er das Auto sofort sehen. Suchen wir den Herrn wirklich mit ganzem Herzen? Heben wir das Plüschtier auf und suchen Gott? Wollen wir ihn wirklich finden? Sind wir bereit, wenn wir ihn gefunden haben, dann auch die Konsequenz zu ziehen? Oder sind wir doch ganz glücklich, dass wir das Auto nicht gefunden haben, dass das Plüschtier noch da drauf liegt? Denn der Herr ist Licht. Und wenn wir ihn finden, dann könnte er ja unser Leben durchleuchten. Dann könnte das ja unangenehm werden. Wollen wir den Herrn wirklich bitten? Wollen wir ihn wirklich suchen? Wollen wir wirklich anklopfen? Sind wir bereit, das Erbetene dann auch zu empfangen? Sind wir bereit, das Gefundene auch anzuwenden? Sind wir bereit, den Herrn auch einzulassen? Ja, der Herr lässt sich finden, der Herr lässt sich bitten, der Herr gibt. Aber das ist nur die eine Seite. Wenn wir es mit ganzem Herzen tun, dann heißt es auch, wir nehmen es an. Wir können bitten, der Herr kann geben, so viel er will. Solange wir es nicht annehmen, meinen wir immer, sie nicht erhört zu bekommen. Die Suche des Herrn mit ganzem Herzen, die Bitte des Herrn mit ganzem Herzen bedeutet auch, dass wir es annehmen müssen. Richtig suchen und annehmen müssen. Und ein drittes noch, kurz. Jakobus schreibt, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Und 1. Johannes schreibt, ist positiv, Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Wenn wir recht bitten, mit dem Herrn im Fokus und nicht um uns selbst drehen, wenn wir bitten nach seinen Geboten und um das tun zu können, was er von uns möchte, dann wird er uns erhören und dann können wir auch empfangen. Dann gilt auch uns diese Verheißung des Herrn, ich werde gefunden werden von euch. Und Jeremia schreibt die Erhörung, ich werde eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Nationen und aus allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe. Ich werde euch zurückführen an den Ort, von dem ich euch gefangen weggeführt habe. Das Unmögliche wird möglich, wenn wir den Herrn suchen, wo er zu finden ist, wie er zu finden ist und wir es bereit sind anzunehmen. Was sagt uns jetzt dieser Text über Matthäus 7, die Bergpredigt abschließend? Bittet und es wird euch gegeben werden. Suchet und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Wie können wir diese Verheißung in Anspruch nehmen? Zum einen, wir richten uns auf den Herrn aus. Die tägliche Umkehr zu Gott, das tägliche Bekennen der Sünde, das tägliche Ausrichten des Lebens nach dem Wort Gottes, und das Schauen nach dem Willen Gottes in der Bibel. Was ist der Wille Gottes? Entspricht er dem Gebet, das ich jetzt habe? Entspricht dieses Gebet dem, was in der Bibel steht? Entspricht das Gebet dem, was der Herr von mir persönlich möchte? Wenn ja, dann dürfen wir bitten und auch werden wir ihn empfangen. Zum Zweiten, lass uns an einen Ort gehen, wo wir vom Alltag abschalten können. Uns ganz auf den Herrn konzentrieren können. Wo dieser Ort ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Gut geeignet sind vielleicht Räume, die schon durch ihre Ausstattung auf Christus hinweisen und zu ihm einladen. Und zum Dritten, leben wir mit dem Herrn, folgen wir ihm und lernen ihn so immer besser kennen. Halten wir seine Gebote, leben wir die Gesetze seines Reiches, tun das ihm Wohlgefällige, handeln nach seinem Willen. Und schließlich, wir sind bereit, das zu empfangen, was wir von ihm erbeten. So beten wir mit reinem und ganzem Herzen. Und dann gilt auch uns diese Verheißung, die der Herr sagt in den nächsten Versen in der Bergpredigt. Jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten. Amen.